Die Schwangerschaft, die Geburt und das Wochenbett ist nicht immer eine rosige Zeit. Es passiert sehr viel Veränderung, sodass es bei manchen Frauen zu einer krisenhaften Schwellensituation wird. Ich möchte alle Frauen ermutigen, sich mit ihren Sorgen und Zweifeln in der Schwangerschaft anzuvertrauen, sich Hilfe zu suchen. Was wir nicht wissen, können wir nicht behandeln. Und psychische Beschwerden in der Schwangerschaft oder auch danach lassen sich sehr gut behandeln. Je früher sie Hilfe suchen, desto besser der Erfolg.
Herzlich willkommen bei Geburt in der Charité, ein Podcast der Universitätsmedizin Berlin. Hier teilen unsere Ärztinnen und Hebammen ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist wie immer Paul Rostin, Assistenzarzt an der Klinik für Geburtsmedizin der Charité. Zu Gast ist heute Frau Dr. Lito Laura Gerhold. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und darüber hinaus auch noch Fachärztin für Psychosomatik und Psychotherapie. Als Oberärztin leitet sie die psychosomatische Sprechstunde der Geburtsmedizin an der Charité und ist dementsprechend Expertin für verschiedenste psychische Aspekte und Herausforderungen im Kontext von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Hallo, Lito.
Hallo, Paul.
Bevor wir beginnen, möchte ich an dieser Stelle einmal ganz explizit darauf aufmerksam machen, dass es in dieser Folge heute um sensible, gegebenenfalls auch sehr, sehr belastende Themen im Rahmen von psychischer Gesundheit, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett gehen wird. Liebe Lito, um vielleicht mit einem sehr positiven Beispiel in diese Folge zu starten, wie sich Körper und Kopf gegenseitig beeinflussen können, gerade im Kontext der Geburtsmedizin, vielleicht hier mal ein kleiner Einstieg aus den Geburtsräumen. Es ist jedes Mal aufs Neue unglaublich miterleben zu dürfen, wie sich Schmerzwahrnehmung, Schmerzgedächtnis und Fokus plötzlich komplett verändern, wenn das Kind nach der Geburt auf der Brust der Mutter liegt und die Welt komplett stillsteht und alles andere egal ist, der Geburtsprozess davor, egal wie lange er gedauert hat, vergessen ist oder man zumindest im Gesicht nichts mehr davon sieht. Wir sehen aber neben den positiven Verstärkungen, gerade rund um die Geburt, auch einige Herausforderungen und besondere Belastungen für die psychische Gesundheit in diesem Kontext. Um das Ganze mal so ein bisschen zu umreißen, kannst du vielleicht einmal berichten, welche besonderen Aspekte, welche besonderen Belastungen, vielleicht auch Erkrankungen du denn in deiner Sprechstunde häufig siehst und vielleicht sogar auch auf Station.
Die Belastung, die Frauen in der Zeit rund um die Geburt mitbringen, die können sehr vielfältig sein. In meiner Sprechstunde oder auch auf der Station sehe ich Frauen, die psychische Erkrankungen haben oder die nach einer vorhergehenden Schwangerschaft eine postpartale Depression hatten. Manche Frauen entwickeln vor oder nach der Geburt erstmalig Symptome wie Niedergeschlagenheit, Ängste oder Überforderung. Ich berate und unterstütze Frauen, wenn es schwerwiegende Befunde gibt oder vielleicht auch Komplikationen in der Schwangerschaft, eine Geburt traumatisch oder besonders belastend war oder schwere Belastungen in früheren Schwangerschaften stattgefunden haben.
Verstehe. Bevor wir jetzt auf die einzelnen Belastungsbilder oder Erkrankungen zu sprechen kommen, würde ich noch einmal kurz etwas zur Entstehungsgeschichte erfragen. Nämlich, ich kann mir vorstellen, das ist ja in der Schwangerschaft besonders belastend, dadurch, dass es im einen Sinne eine Umstellung der Lebensphase ist und auf der anderen Seite ja auch eine hormonelle, physiologische Umstellung. Wie entstehen auf dieser Basis besondere Belastungssituationen oder wie kann sich das besonders auf die Psyche auswirken?
Ja, die Schwangerschaft ist eine ganz besondere Schwellensituation. Manchmal bezeichnen wir das auch als kritisches Life-Event, in der ganz besonders viele Anpassungsleistungen sowohl vom Körper als auch von der Psyche erforderlich sind. Man kann das ganz gut mit dem biopsychosozialen Krankheitsmodell erklären. Das benutzen wir Psychotherapeuten gerne, um vielleicht das Entstehen von Störungen aufzuzeigen. Und in der Schwangerschaft gibt es Veränderungen auf allen Ebenen. Ich kann das ja mal ein bisschen näher erläutern. Wenn wir uns mal die biologische Ebene angucken, dann sehen wir erstmal die ganzen hormonellen Veränderungen. Und in der Schwangerschaft ändern sich ja auch sowieso ganz viele Organe in der Funktion. Studien zeigen zum Beispiel auch, dass es strukturelle Veränderungen im Gehirn gibt. Diese Veränderungen, die wirken sogar über die Geburt hinaus und entwickeln sich nur langsam zurück. Und wenn wir uns die psychische Ebene angucken, dann stellen sich wahrscheinlich für viele Schwangere erstmal ganz, ganz viele Fragen zur eigenen Identität. Wer bin ich eigentlich? Was habe ich für Erwartungen an die Mutterrolle? Häufiger ist in dieser Zeit auch entweder eine Annäherung oder eine Abgrenzung zur eigenen Ursprungsfamilie da, je nachdem, was man für biografische Erfahrungen gemacht hat. Es stellt sich die Frage der Verantwortung, vielleicht auch des Verlust der Freiheit. Das kann ja auch durchaus ein bisschen schade sein. Und eigentlich haben die meisten Schwangeren doch auch, selbst wenn die Schwangerschaft sehr erwünscht ist, so ein bisschen Ambivalenzgefühle und fühlen sich überfordert. Naja, und bei der letzten Ebene, der sozialen Ebene, da stehen vielleicht das Thema Partnerschaft. Wie verändert sich meine Partnerschaft? Wie geht meine berufliche Zukunft weiter? Werde ich weiter in der Lage sein, normal arbeiten zu können? Muss ich kürzer treten? Werde ich meine Ziele erreichen können? Und Freundschaften verändern sich ebenfalls. Insofern finde ich es ziemlich nachvollziehbar, dass bei diesen vielen Veränderungen die Psyche auch aus dem Gleichgewicht kommen kann.
Jetzt hast du ja ganz viele Veränderungen und potenziell auch Belastungen angesprochen. Ich möchte jetzt noch einmal einen Schritt weitergehen und dich nach Erkrankungen fragen, die sich vielleicht auf dieser Basis besonders entwickeln. Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
Ja, natürlich. Am häufigsten sind Ängste und depressive Verstimmungen. Wenn ich das jetzt mal versuche, ein bisschen in Zahlen zusammenzufassen, geht man davon aus, dass 10-15% der Frauen rund um die Geburt an Depressionen erkranken und etwa ebenso viele auch an Ängsten. Damit sind das die häufigsten Störungen rund um die Geburt und sind damit auch häufiger als in anderen Lebenssituationen. Und ich würde gerne nochmal auch auf die Männer hinweisen, denn auch die können postpartale Depressionen entwickeln. Da geht man von ungefähr 5% aus, wobei das auch nicht ganz klar ist, ob die Dunkelziffer da nicht vielleicht deutlich höher ist. Da ist die Forschung noch ein bisschen mehr am Anfang.
Du hast jetzt von Ängsten gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass es ja ganz, ganz häufig ist und auch komisch wäre, wenn das nicht vorkäme, dass Menschen rund um die Geburt auch Ängste haben. Wie unterscheidet sich da eine Angst und eine Angststörung?
Ja, du hast ganz recht. Gut, dass du nachfragst. Zu Ängsten ergänze ich gerne, dass natürlich nicht jede Frau, die Ängste hat, gleich in einer Angststörung leidet. Ängste in der Schwangerschaft sind ja erstmal was Normales. Wie gesagt, es gibt strukturelle Veränderungen im Gehirn und Experimente zeigen auch, dass die Aufmerksamkeit sich eher auf Gefahrenreize richtet. Und man kann jetzt die Hypothese vertreten, dass vielleicht eine schwangere Frau vielleicht evolutionsgeschichtlich auch darauf ausgerichtet ist, ihren Nachwuchs zu schützen und deswegen vielleicht auch stärker unter Ängsten leidet. Von Angststörungen spricht man, wenn diese Ängste wirklich großes Ausmaß annehmen und damit die Lebensqualität extrem einschränken und der Frauen großen Leidensdruck verursachen. Das können generalisierte Ängste sein, wo die Frauen immer wieder in Grübelschleifen verfallen, bis hin zum schlimmsten Szenario sich überlegen, was alles Schlimmes passieren kann. Oder es können auch Panikattacken auftreten. Und Panikattacken können auch dazu führen, dass man vielleicht gewisse Verhalten ausübt, die einen im Alltag sehr, sehr einschränken. Und dann würde man eher von einer Angststörung ausgehen. Was auch noch relativ häufig auftreten kann in der Schwangerschaft oder auch im Wochenbett, sind Zwangsstörungen. Und häufig sind das Zwangsgedanken. Es gibt gar nicht wenig Frauen, die immer mal wieder so einschießende Gedanken haben, sich oder ihrem Kind etwas antun zu können, zum Beispiel ein Messer zu benutzen, sich damit zu verletzen oder das Kind fallen zu lassen. Und diese Frauen leiden extrem unter diesen Gedanken, weil sie die selber als sehr, sehr schrecklich empfinden und sich sehr dafür schämen. Und deswegen ist es auch wichtig, das aktiv anzusprechen, weil eben viele Frauen das sich gar nicht trauen, spontan auch zu äußern. Ein weiteres Thema ist auch die PTBS, das steht für posttraumatische Belastungsstörung, von der in etwa 4% der Frauen betroffen sind. Und die kann auch geburtsassoziiert sein, also quasi durch die Geburt verursacht oder wieder ausgelöst werden. Aber dazu kommen wir, glaube ich, später noch. Und zu der Wochenbettdepression, darüber sprechen wir auch noch.
Genau, die beiden würden wir auch später noch besprechen. Jetzt hätte ich erstmal noch eine Frage zu schon vorbestehenden psychischen Erkrankungen, denn es können ja nicht nur im Rahmen der Schwangerschaft neue Erkrankungen entstehen. Es gibt ja doch durchaus auch viele Menschen oder viele Frauen mit vorbestehenden Erkrankungen. Was ist denn da besonders häufig und wie geht man damit um?
Wenn eine Frau psychische Vorerkrankungen hat, dann ist das erstmal ein Risikofaktor, auch in der Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft wieder an dieser Erkrankung zu leiden. Am häufigsten sind wieder hier Depressionen und Ängste. Die können sich während der Schwangerschaft oder im Wochenbett verstärken, müssen aber auch nicht. Aber es ist wichtig, wenn eben diese Vorerkrankungen bestehen, dass man da ein besonderes Augenmerk drauf hat. Patienten mit Essstörungen haben Schwierigkeiten mit Veränderungen des Körpers. Und das kann sich in der Schwangerschaft natürlich durch die Gewichtszunahme und die Veränderung des Körpers nochmal deutlicher verstärken. Manchmal kommt es zum Wiederauftauchen von essstörungsspezifischen Gedanken oder auch Verhaltensweisen. Diese Frauen sehe ich auch manchmal in der Sprechstunde. Ich sehe auch Patienten, die zum Beispiel eine bipolare Störung in der Vorgeschichte haben. Das ist immer ganz besonders wichtig, denn die sind nach der Entbindung besonders gefährdet, eine manische Episode zu entwickeln. Und deswegen ist es wichtig, dass sie eine gute Anbindung in der Schwangerschaft haben und dass man auch mit denen die Geburt sehr, sehr gut vorbereitet. Da sehe ich mich manchmal so als Brücke zwischen der Patientin und den externen Behandlern und dem Team in der Geburtsklinik. Denn da ist es wichtig, da auch aufzupassen, dass die Frau zu genug Schlaf kommt, dass sie vielleicht ein Familienzimmer bekommen kann und dass man gewisse Dinge beachtet, denn damit kann man viel verhindern. Ja, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, wenn Patientinnen psychische Vorerkrankungen haben, dann ist es wichtig, die in Augenschein zu nehmen, die damit zu begleiten, auch das einfach, dass sie einen Ansprechpartner haben, um mit ihnen gemeinsam die Geburt und die Zeit danach zu planen.
Einige Frauen mit psychischen Erkrankungen nehmen ja auch Medikamente ein, unterschiedlichste Psychopharmaka. Wie geht man denn damit im Kontext der Schwangerschaft um und vielleicht auch schon davor, wenn man überlegt und versucht, schwanger zu werden?
Total wichtiger Punkt, gut, dass du das ansprichst. Auf keinen Fall einfach absetzen. Es ist total wichtig, dass wenn eine Schwangere Medikamente für eine psychische Erkrankung nimmt, zum Beispiel Antidepressiva oder vielleicht auch überlegt, schwanger zu werden, dass sie die nicht einfach absetzt, wenn diese Medikamente hilfreich sind. Denn ich habe ja schon erzählt, dass in der Schwangerschaft so viel Veränderungen da sind und dass das eine besonders empfindliche Zeit ist für psychische Erkrankungen. Inzwischen sind viele Medikamente gut untersucht. Es gibt viele Antidepressiva, die sich mit der Schwangerschaft gut vertragen oder auf die man vielleicht auch umstellen kann, wenn der Wunsch besteht, schwanger zu werden. Voraussetzung ist immer, dass man in einer Klinik entbindet, die eine Neonatologie hat, denn die Kinder können am Anfang ein bisschen Anpassungsstörungen entwickeln, die bilden sich aber in der Regel zurück. Die Devise ist, lieber eine psychisch stabile Mutter zu haben, als die Medikamente wegzulassen.
Gut, und hier vielleicht noch als kleine kurz nachgeschobene Erklärung die Neonatologie, also die Klinik für die ganz kleinen Kinder. Wie ist das denn, wenn ich jetzt eine Schwangere bin? Ich habe vielleicht eine vorher existierende psychische Erkrankung oder ich habe eine neue Erkrankung entwickelt im Rahmen der Schwangerschaft. An wen kann ich mich denn jetzt wenden? Wo bekomme ich Termine? Wie läuft das konkret ab?
In der Charité haben wir das große Glück, dass wir dieses Angebot der psychosomatischen Sprechstunde in der Geburtsmedizin haben. Aber das ist schon was Besonderes. Einige wenige Kliniken haben Psychologen, die auch Sprechstunden vor und nach der Geburt anbieten. Und ansonsten gibt es Psychiater und Psychotherapeuten. Jetzt sagst du wahrscheinlich, wie soll ich die denn finden? Das ist tatsächlich ein Problem, aber ein paar Hilfestellungen oder vielleicht ein paar Tipps kann ich ja trotzdem geben. Jede kassenärztliche Vereinigung jedes Bundeslandes hat Listen der dort niedergelassenen und eben auch über die Kasse arbeitende Psychotherapeuten. Manchmal ist es tatsächlich sehr mühsam, dass man die dann abtelefonieren muss, um dann einen Platz zu finden oder zumindest erstmal eine Sprechstunde zu haben, um einfach auch eine Einschätzung vorzunehmen. Es gibt psychotherapeutische Weiterbildungsinstitute, insbesondere in den größeren Städten, wo Psychotherapeuten ausgebildet werden. Die haben häufig Ambulanzen, wo Patienten behandelt werden, dann eben von diesen in Ausbildung sich befindenden Therapeuten, die eng supervidiert werden. Manchmal kann man da schneller an einen Psychotherapieplatz kommen. Es gibt die psychiatrischen Institutsambulanzen. Das sind Ambulanzen, die jeweils an psychiatrische Kliniken angegliedert sind bzw. zugehören. Und je nachdem, wo ich wohne, würde ich mich erstmal an die Klinik richten, die zu meinem Wohngebiet ist, und dort fragen, ob es dort ein Angebot für werdende Mütter gibt. Es gibt inzwischen immer mehr psychiatrische Institutsambulanzen, genannt auch PIAs, die dieses Angebot haben. Und wenn es das gibt, ist das eine gute Anlaufstelle. Wenn ich vielleicht Redebedarf habe oder viele Zweifel, was die Schwangerschaft angeht und das aber noch nicht so ausgeprägt ist, dass man von einer Depression oder einer Angststörung sprechen kann, sind die schwangeren Konfliktberatungsstellen auch sehr, sehr gute Anlaufstellen. Denn auch dort kann man relativ schnell Termine bekommen, um erstmal stützende Gespräche zu haben. Und das kann zum Beispiel auch überbrücken, bevor man einen Psychotherapieplatz findet. Dann gibt es in einigen Geburtskliniken die Babylotsen, die machen zwar selber keine Therapie oder machen Beratung zu psychischen Erkrankungen, aber sie kennen gut das ganze Netzwerk in der jeweiligen Stadt oder jeweiligen Bezirk und können vielleicht weiterhelfen durch Vermittlung. Und ganz wichtig würde ich auch gerne nochmal auf die Selbsthilfeorganisation Schatten und Licht hinweisen. Das ist eine sehr große Selbsthilfeorganisation für Frauen mit psychischen Erkrankungen rund um die Geburt. Und da gibt es in vielen Städten Gruppen und Ansprechpartner, manche auch online.
Vielleicht hier noch als kurze Ergänzung, wenn es jetzt absolut gar nicht geht und ganz, ganz akut ist, gibt es natürlich auch die psychiatrischen Notaufnahmen, aber da wirklich nur, wenn es eben ganz, ganz, ganz akut ist. Dann würde ich jetzt weitergehen zu einer Gruppe von Patientinnen, die vielleicht gar nicht primär unter einer psychischen Belastung leidet, nämlich zu der Gruppe von Patientinnen, die wir häufig bei uns auf Station längere Zeit haben, zum Beispiel einen Bluthochdruck, einen relativ schweren in der Schwangerschaft haben, die vielleicht andere Erkrankungen haben, wieso sie im Krankenhaus liegen und sich dann noch zusätzlich Vorwürfe machen, sich Sorgen machen. Da wäre meine Frage, wie geht man denn damit am besten in der Klinik dann um?
Ja, in diesem Fall geht es darum, vor allem da zu sein, zuzuhören, zu begleiten, die Ängste zu besprechen und annehmen zu können und vor allem auch immer wieder quasi zu entschuldigen. Diese Krankheiten können auftreten, das trägt die Frau nicht die Schuld daran. Und dieses Halten und Begleiten ist sowohl Aufgabe der auf der Station arbeitenden Psychologen als auch von den Geburtsmedizinern, die dann interdisziplinär zusammenarbeiten.
Gut, das kennen wir ja auch doch häufig aus dem Alltag. Da sind ja auch die Hebammen und Pflegekräfte sehr involviert mit uns allen zusammen. Jetzt möchte ich zu einem sehr, sehr schwierigen Thema kommen, nämlich dem Thema Fehlgeburt. Und zwar ist es ja einmal ganz wichtig, Frauen, Familien, die eine Fehlgeburt erleben, gut zu unterstützen. Und zum anderen ist es ganz wichtig, Menschen, die so etwas in einer Vorschwangerschaft schon einmal erlebt haben und darauf basierend Ängste haben, in der nächsten Schwangerschaft gut zu unterstützen. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
Gerade wenn es zu einer Fehlgeburt kam, dann brauchen diese Familien Begleitung, Entlastung, Besprechen von möglichen Schuldgefühlen, die leider immer wieder vorhanden sind, obwohl diese Frauen überhaupt nichts dafür können. Und manchmal auch Begleitung für nach dem Krankenhausaufenthalt. Da würde ich gern mal wieder die schwangeren Konfliktberatungsstellen ins Spiel bringen, die eben da auch Trauerbegleitung machen können und eine sehr, sehr gute Anlaufstelle sind, die doch oft über mehrere Sitzungen auch das Paar gemeinsam begleiten können, mit dieser schwierigen Situation zurechtzukommen. Es gibt auch Selbsthilfegruppen, zum Beispiel unter dem Stichwort Sternenkinder, wo Paare Hilfe bekommen können, und in vielen Häusern ist auch die Seelsorge ein wichtiger Ansprechpartner. Und natürlich ist für Frauen, die so etwas erlebt haben, die Folgeschwangerschaft mit großen Ängsten behaftet, ohne dass eine Angststörung vorliegt. Das ist ja total nachvollziehbar, dass diese Frauen da besonders Angst haben. Und auch da kann es total hilfreich sein, die Patientinnen von Anfang an engmaschiger zu begleiten, sowohl aus geburtsmedizinischer Sicht, öfter Kontrolltermine anzubieten, um immer mal wieder zu schauen, wie es der Frau und eben dem heranwachsenden Baby geht, und auch psychologisch parallel zu unterstützen.
Also auch in diesem Szenario ganz wichtig, die interdisziplinäre Betreuung, das Stigma nehmen, die Trauer auch anerkennen, und gegebenenfalls können wir ja damit zum Beispiel etwas häufigeren Kontrollen doch auch ein bisschen was machen in Kombination mit einer entsprechenden psychischen Versorgung. Dann möchte ich gerne zum nächsten Themenblock kommen, nämlich der Phase der Geburt. Und auch die Phase der Geburt ist ja sowohl physisch als auch psychisch sehr, sehr herausfordernd. und gegebenenfalls auch mit Ängsten wie zum Beispiel Versagensängsten verbunden. Wie geht man damit am besten um? Was gibt es da für Hilfen?
Viele Patienten meiner Sprechstunde stellen sich mit Geburtsängsten vor. Die denken über die Geburt nach und können sich das gar nicht vorstellen oder trauen sich gar nicht zu, ihr Kind vaginal zu entbinden. Manche wünschen dann auch ganz explizit einen Kaiserschnitt. Ich finde es immer wichtig, dass man mit den Frauen ganz genau guckt, woran es eigentlich liegt. Es gibt ja wirklich ganz unterschiedliche Gründe, warum sich jemand eine Geburt nicht zutraut. Das können traumatische Vorerfahrungen sein. Das kann Unwissen sein, das kann die Angst vor Schmerzen sein, Angst vor Verletzungen, Angst vor Schädigung des Kindes oder vor Kontrollverlust, Hilflosigkeit, schwierige Geburten in der Vorgeschichte und so weiter. Ich versuche mit den Patienten das genau zu besprechen und zu gucken, ob es vielleicht Möglichkeiten gibt, dass sie sich doch eine vaginale Entbindung vorstellen können. Und dann machen wir manchmal einen Geburtsplan zusammen oder besprechen, was vielleicht wichtig wäre, dass sie sich zumindest einen Versuch vorstellen. Und da ist es eben auch wichtig, das dann so zu benennen, dass es jetzt erstmal ein Versuch ist und dass das nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass natürlich, wenn sie sich doch überfordert fühlen, die Entscheidung auch geändert werden kann. Und wir halten das gerne auch in einem Geburtsplan fest, damit für das Team, was bei der Geburt anwesend ist, klar ist, dass diese Patientin besonders große Angst hat und dass vielleicht besonders gut kommuniziert wird, dass vielleicht früh eine PDA, also eine Periduralanästhesie, angeboten wird und andere Dinge, die wichtig sind. Das gleichen wir natürlich ab, was realistisch ist in so einem Alltag im Geburtsraum. Aber das kann durchaus helfen und ich habe da einige gute Erfahrungen von Frauen, die sich dann doch die vaginale Geburt zugetraut haben und wo das auch gut geklappt hat. Es gibt auch Frauen, die sich das dann trotz dieser Besprechung gar nicht vorstellen können und an dem Wunsch des Kaiserschnittes festhalten. Und das versuchen wir wirklich zu respektieren, denn man kann sich ja vorstellen, wenn so jemand mit großer Angst in die Geburt geht, dann sind das keine guten Voraussetzungen, dass das eine gute Geburtserfahrung wird und deswegen gewähren wir dann auch den Kaiserschnitt.
Also wir können vieles anbieten, vielleicht auch Sicherheiten geben im Team, in der Kommunikation für die vaginale Geburt, aber die Autonomie der Frau ist natürlich auch zu respektieren. Wie sieht es denn mit psychischen Vorerkrankungen unter Geburt aus? Gibt es Kontraindikationen für eine vaginale Geburt oder wie berücksichtigt man solche Vorerkrankungen in dieser Entscheidungsfindung vaginale Geburt oder Kaiserschnitt?
Also wirklich Kontraindikationen für eine vaginale Geburt aus psychischer Sicht gibt es eigentlich nicht. Es ist wichtig, dass gerade eben bei vielleicht Erkrankungen wie der bipolaren Störung oder vielleicht bei auch traumatischen Vorerfahrungen, dass man die Geburt gut bespricht, also gut vorbespricht, einen Geburtsplan macht und gewisse Dinge vielleicht vorher schon entscheidet. Bei bestimmten Erkrankungen kann man nochmal einen Notfallplan erstellen, sich auch mit den Psychiatern rückbesprechen. Und häufig ist es aber so, dass man diesen Notfallplan dann gar nicht unbedingt braucht. Ansonsten steht im Versuch einer vaginalen Entbindung aus psychischer Sicht erstmal nichts entgegen, wenn die Frau das möchte.
Also zusammenfassend kann man sagen, einer vaginalen Geburt stehen psychische Erkrankungen nicht im Weg, wenn die Frau das wünscht. Und wir haben hier alle Ressourcen zur Hand, falls man sie dann doch mal braucht. Das nächste Thema ist nochmal ein ganz schwieriges, aber auch ein ganz wichtiges und ein häufig stigmatisiertes, nämlich das Trauma im Kontext der Geburt, also eine traumatische Geburt oder eine traumatisch erlebte Geburt. Natürlich ist da der erste Schritt unsererseits, dass wir das natürlich immer versuchen zu verhindern bzw. gar nicht entstehen zu lassen. Nichtsdestotrotz ist es ja dann durchaus auch ein alltägliches Thema und auch ein zum Glück mittlerweile recht häufig diskutiertes Thema. Deswegen hier die Frage, wie kann man schwangere, gebärende Patientinnen mit so einer traumatischen Geburtserfahrung gut betreuen und wie häufig kommt so etwas vor?
Ja, das ist gar nicht so selten. Man sagt, dass 10-20% der gebärenden Frauen ihre Geburt als traumatisch erleben. Das heißt jetzt nicht, dass sich daraus eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Das ist noch ein ganz eigenständiges Krankheitsbild. Aber eine Geburt wird als traumatisch erlebt, zum Beispiel im Falle eines Notkaiserschnitts, wo es schnell gehen muss, es zum Kontrollverlust kommt, Hilflosigkeit auftritt, vielleicht sogar Todesangst. Und viele Frauen schildern mir auch so eine gewisse Trauer darüber, wenn der Geburtsmoment durch die Vollnarkose verpasst wird. Einige Frauen entwickeln danach eine akute Anpassungsreaktion, oft auch Schuld- und Versagensängste, vielleicht selber was falsch gemacht zu haben, falsch gepresst zu haben oder sonst irgendwie daran schuld zu sein. Wichtig ist den Frauen, gerade wenn diese Geburten so schwierig verlaufen, eine Nachbesprechung anzubieten. Ich versuche, jede Frau mit einer schwierigen Geburt aufzusuchen und ihr ein Gesprächsangebot zu machen und auch zu erklären, dass vielleicht die möglichen Symptome einer akuten Belastungsreaktion erstmal ganz normal sind. Und meistens sind die Symptome rückläufig und das Ganze entwickelt sich völlig zurück. Wichtig ist auch der Aspekt, ob die Frau oder das Paar, denn der Mann ist ja hier auch betroffen, die Situation verstanden hat, was da eigentlich los gewesen ist. Denn oft geht es ja so schnell, dass vielleicht die Kommunikation ein bisschen auf der Strecke bleibt und man das nachbesprechen muss. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, zu wissen, warum es jetzt überhaupt zu dieser Notsituation gekommen ist. Damit ist schon relativ viel gewonnen. Und die Frage ist auch, ob vielleicht ein Gespräch mit den an der Geburt Beteiligten gewünscht ist. Mit solchen Gesprächen kann man ziemlich viel verhindern. Und manche Frauen kommen auch später auf ein solches Angebot zurück. Die haben vielleicht, wenn sie im Wochenbett sind, noch gar keinen Bedarf. Da ist noch alles so viel. Aber melden sich dann vielleicht 2, 3, 4 Wochen später und wollen das doch nochmal besprechen, weil sie merken, es beschäftigt sie weiterhin. Jetzt bin ich gerade nur auf die Frauen eingegangen, die objektiv gesehen eine schwierige Geburt hatten. Also auch aus der Sicht der Geburtsmediziner oder von Außenstehenden. Aber es gibt auch Frauen, wo wir vielleicht sagen würden, es ist alles glatt gelaufen, die Geburt dennoch als traumatisch oder als sehr gewaltsam erlebt haben. Denn auch Gewalt unter der Geburt ist ja ein viel besprochenes Thema. Eigentlich sollte man daher jede Frau vor Entlassung nach dem Geburtserleben fragen. Und was an Rückmeldung kommt, wir versuchen ja auch immer, uns zu verbessern in der Kommunikation und in der Sensibilisierung für traumatische Erfahrungen oder Gewalt. Es gibt auch Hilfsangebote für Frauen, die ihre Geburt traumatisch erlebt haben. Wenn es eine psychosomatische Sprechstunde gibt, ist das natürlich eine Anlaufstelle. Es gibt auch wieder die schwangeren Konfliktberatungsstellen, bei denen man über Geburtsbelastungen sprechen kann. Es gibt das Hilfetelefon Traumatische Geburt. Und es gibt in Familienzentren manchmal Gruppen, wo man sich mit anderen Frauen treffen kann unter psychologischer Begleitung und über seine Geburtserfahrung sprechen.
Also ein Trauma unter Geburt, eine Gewalterfahrung unter Geburt, auf jeden Fall ein großes Thema und ein Thema, bei dem es noch viel zu sensibilisieren gibt und zu verbessern. Hier einmal auch der Aufruf, sagen Sie uns das gerne, wenn Sie das schon können, wie Sie die Geburt wahrgenommen haben, ob Sie die Geburt traumatisch erlebt haben. Wir haben ja eben auch schon gehört, du hattest es angesprochen, manchmal ist uns das als Geburtshelfenden, als Geburtsmedizinerinnen gar nicht bewusst und wir bieten jederzeit gerne Gespräche, weitere Versorgung an und so kenne ich das auch aus anderen Kliniken. In Ordnung, damit sind wir jetzt am Ende dieses Themenblocks und gehen jetzt noch einen weiteren Schritt weiter, nämlich das Kind ist jetzt geboren, wir gehen von einer total schönen, komplikationslosen Geburt aus und jetzt startet das Wochenbett. Was sind da so die psychischen Veränderungen und was sind im Wochenbett häufige Herausforderungen?
Ja, im Wochenbett, da verändert sich viel in kurzer Zeit. Durch die Geburt des Kindes kommt es zu einem starken Hormonabfall. Das Stillen will in Gang kommen oder sollte in Gang kommen. Das stellt viele Frauen erstmal vor große Schwierigkeiten, auch wieder Versagensängste. Der Schlaf wird durch die vielen Stillpausen unregelmäßig und auch ungenügend. Die Frauen fühlen sich erschöpft und müssen sich auch natürlich von den Strapazen der Geburt erholen. Dann gibt es eine neue Rolle auszufüllen. Plötzlich wird die Frau zur Mutter und das Paar zu Eltern. Und da muss sich die junge Familie erstmal mit zurechtfinden. Und das braucht Zeit. Unterstützung von der Familie zum Beispiel kann da sehr hilfreich sein. Es gibt aber durchaus Situationen, wo vielleicht noch andere psychosoziale Faktoren eine Rolle spielen. Das könnten sein zum Beispiel, die Frau ist alleinerziehend oder es gibt Paarkonflikte oder es gibt psychische Vorerkrankungen. Das ist ja auch immer wieder ein Belastungsfaktor. Migration, besonders junges Alter der Eltern oder bereits mehrere Kinder im Haushalt, das können Faktoren sein, die die Familien vielleicht noch mal leichter in die Überforderung bringen. Und da gibt es Hilfsangebote. Ich möchte hier unbedingt die frühen Hilfen mit ins Spiel bringen. Das sind Angebote für Familien mit Kindern bis zu 3 Jahren von Beginn der Schwangerschaft an und die besonders Familien in belasteten Lebenslagen unterstützen. Und diese Hilfen sind freiwillig, besonders niederschwellig, sprich man kann sie leicht umsetzen und das können auch Hilfen sein, die zum Beispiel nach Hause kommen, wie Familienhebammen. Das sind Hebammen, die nochmal in besonderer Weise auf psychosoziale Aspekte ausgebildet sind. Diese Angebote sind kostenlos. Und in Berlin haben wir das große Glück, dass in allen Berliner Geburtskliniken die Babylotsen beschäftigt sind. Die Babylotsen kennen das Netzwerk der Region gut und können die Frauen oder Familien in die passenden Hilfen vermitteln. Und das gibt es auch nicht nur in Berlin, sondern inzwischen in fast 100 Geburtskliniken in Deutschland. Vielleicht haben Sie ja Glück und in Ihrer Nähe gibt es auch die Babylotsen. Dem Ganzen geht ein systematisches Screening voraus. Das heißt, bei uns ist es so, dass Frauen auf psychosoziale Belastungsfaktoren gescreent werden und es dann die Babylotsen im Wochenbett mit den Frauen sprechen und gucken, ob Hilfe benötigt wird. Das Angebot ist rein freiwillig.
Verstehe. Also man kann sagen, im Wochenbett ändert sich ganz, ganz viel. Es gibt verschiedenste Belastungsfaktoren, aber auch ganz viele verschiedene Unterstützungsangebote. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Thema und das sind noch einmal psychische Erkrankungen im Kontext des Wochenbetts. Da gibt es ja zum Beispiel die Wochenbettdepression oder den Babyblues. Kannst du da noch mal ein paar Worte zu sagen und welche anderen psychischen Erkrankungen oder Belastungen sind im Wochenbett relevant?
Der Babyblues tritt meistens in den Tagen nach der Geburt auf. Man sagt so zwischen dem 3. und 10. Tag nach der Geburt und geht häufig mit starken Stimmungsschwankungen einher. Die Frauen berichten, dass sie sehr weinerlich sind und zwischen Glücksgefühlen und Niedergeschlagenheit hin und her schwanken und geht meistens von alleine wieder weg. Die Wochenbettdepression tritt meistens ein bisschen später auf. Das ist nicht immer der Fall. Manche Frauen haben ja auch schon in der Schwangerschaft mit Depressionen zu kämpfen. Dann setzt sich diese Depression fort. Aber man spricht dann von einer Depression, wenn über mehr als 2 Wochen depressive Symptome vorhanden sind. Und vielleicht, um so ein paar Beispiele zu nennen, depressive Symptome wären zum Beispiel die Niedergeschlagenheit, sich überfordert fühlen, antriebslos sein, sich ständig erschöpft fühlen, schlecht zu schlafen, was natürlich im Wochenbett immer total schwierig zu beurteilen ist, denn fast alle Frauen im Wochenbett sagen, sie schlafen schlecht, weil sie natürlich immer diese Unterbrechungen haben. Dazu kommt dann auch häufiger so immer wieder die Frage, bin ich eine gute Mutter? War das wirklich eine gute Entscheidung? Möchte ich das? Es können Ängste auftreten, auch Ängste um das Baby. Ich bekomme manchmal berichtet, dass die Frauen auch deswegen nicht schlafen, weil sie die ganze Zeit darüber wachen, ob ihr Baby auch noch atmet, was natürlich diesen Teufelskreis der Belastung verstärkt. Und im schlimmsten Fall kann es auch zu Suizidgedanken kommen. Das wären Symptome einer Wochenbettdepression, wo man unbedingt Hilfe suchen sollte. Positiv ist, dass die Wochenbettdepression mit 10-15% seltener auftritt als der Babyblues und gut zu behandeln ist. Der Babyblues geht von alleine wieder weg und ist mit 50-70% am häufigsten. Und dann gibt es noch eine Diagnose, auf die ich kurz eingehen möchte. Das ist die Wochenbettpsychose. Das ist ein Notfall, wo die Frauen gar nicht mehr sie selbst sind und komische Dinge tun. Da sollten sie wirklich sofort ins Krankenhaus gehen. Das ist Gott sei Dank sehr, sehr selten und hält sich im Promillebereich.
Verstehe. Damit sind wir schon bei der vorletzten Frage. Und die dreht sich darum, was denn passiert, wenn ich schon einmal eine psychische Erkrankung im Kontext der Schwangerschaft hatte, also zum Beispiel eine Wochenbettdepression. Heißt es dann, dass ich in der nächsten Schwangerschaft das auf jeden Fall wiederkriege? Heißt es, dass ich ein erhöhtes Risiko habe? Was sollten Frauen, die schon mal eine solche Erkrankung hatten, wissen?
Ja, wenn ich vorher schon mal eine Wochenbettdepression hatte, ist das Risiko für eine erneute Wochenbettdepression erhöht. Aber nein, das heißt nicht, dass ich die wiederbekommen muss. Das Auftreten der Wochenbettdepression ist nach einer ersten Entbindung am höchsten. Und was man vielleicht trotzdem als positiven Faktor nennen kann, ist, dass die Frauen, die bereits eine Wochenbettdepression hatten, viel, viel aufmerksamer sind, Symptome erkennen und oft eben auch schon in der Schwangerschaft Hilfe suchen, um das zu vermeiden. Und diese vorbeugende Maßnahme ist oft sehr erfolgreich. Anderen psychischen Erkrankungen, die im Kontext der Schwangerschaft auftreten, verhält es sich ähnlich. Das Risiko ist erhöht, aber durch eine frühzeitige Anbindung kann man ein Wiederauftreten oft vermeiden.
Gut, damit kommen wir zum Ende dieser Folge, zur letzten Frage. Möchtest du vielleicht noch etwas ganz persönlich zu psychischen, psychosomatischen Aspekten in der Schwangerschaft, zu Schwangerschaft, Wochenbett, Geburt insgesamt mitgeben?
Ja, sehr gerne. Vielleicht nochmal kurz zusammenfassend. Die Schwangerschaft, die Geburt und das Wochenbett ist nicht immer eine rosige Zeit. Es passiert sehr viel Veränderung, sodass es bei manchen Frauen zu einer krisenhaften Schwellensituation wird. Und ich möchte alle Frauen ermutigen, sich mit ihren Sorgen und Zweifeln in der Schwangerschaft anzuvertrauen, sich Hilfe zu suchen. Was wir nicht wissen, können wir nicht behandeln. Und psychische Beschwerden in der Schwangerschaft oder auch danach lassen sich sehr gut behandeln. Je früher sie Hilfe suchen, desto besser der Erfolg. Und die frühzeitige Behandlung heißt auch, schwerwiegendere Probleme für die ganze Familie abwenden zu können.
Das heißt, so wie man in der Schwangerschaft bestimmte Dinge nicht isst oder keinen Alkohol trinkt, gilt es auch, psychisch vorzusorgen und auf sich zu achten. Und an dieser Stelle sei auch nochmal betont, dass natürlich in den allermeisten Fällen die Schwangerschaft, die Geburt, das Wochenbett unglaublich schön ist, aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch sensibilisieren und ermutigen, auch wenn es Probleme gibt oder wenn es psychische Vorerkrankungen gibt, auf uns zuzukommen. Nur das, was wir wissen, können wir auch behandeln. In diesem Sinne, ganz, ganz vielen Dank dir, Lito.
Ja, vielen lieben Dank dir, Paul.